Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 36. Folge unseres Podcasts Zugehört vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Anja Seifert. Ich bin die Projektbereichsleiterin der sozialwissenschaftlichen Einsatzbegleitung und Einsatzdokumentation hier am ZMSBW. Ich möchte heute mit Henning de Vries sprechen. Er ist promovierter Rechtssoziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am ZMSBW über die Frage, wie Kriegsverbrechen durch die internationale Gemeinschaft aufgearbeitet und auch bearbeitet werden. Die Bilder aus der Ukraine, ob aus Butscha, Mariupol oder anderen Orten, wühlen auf. Und sie rufen nach Einordnung und Bewertung auch aus rechtlicher Sicht. Mein Gesprächspartner ist dafür bestens geeignet. Henning de Vries hat sich in seinen Forschungen mit der Strafverfolgung internationaler Verbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof befasst. Seine Dissertationsschrift zu diesem Thema erscheint Mitte dieses Jahres. Henning, gemäß der Genfer Konvention ist die Zivilbevölkerung im Kriegsfall zu schützen und Kriegsgefangene sind menschlich zu behandeln. Aus der Ukraine erreichen uns Bilder von brutalen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Wie sind diese Verbrechen rechtlich einzuordnen oder anders formuliert? Was sind Kriegsverbrechen eigentlich entsprechend des humanitären Völkerrechts?
Ja, hallo zusammen. Anja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das ist natürlich eine der ganz großen Fragen, die jetzt natürlich auch breit medial und eben auch wissenschaftlich und eben in vielen internationalen Organisationen wie Gerichten diskutiert werden. Die Bilder, die wir aus der Ukraine immer wieder sehen momentan, weisen darauf hin, dass eben die Zivilbevölkerung mitten im Kriegsgeschehen involviert ist und eben auch attackiert wird. Das betrifft insofern einen wesentlichen Grundsatz des humanitären Völkerrechts, nämlich den Unterscheidungsgrundsatz zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Und unter diese Nichtkombattanten fallen eben vor allem Zivilisten, zivile Einrichtungen und alle, die eben nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, die also nicht als Soldaten ausgewiesen sind und eben den Streitkräften zugehörig sind. Und dieser Grundsatz scheint sehr deutlich nach den Bildern, die wir jetzt aus Butscha oder eben auch aus Mariupol mit dem attackierten und zerstörten Krankenhaus, auch dieses Bild ging um die Welt, angegriffen wird.
Welche internationalen Verbrechen kennt das internationale Recht eigentlich? Gibt es da Unterscheidungen und wenn ja, welche?
Also das Völkerstrafrecht kennt 4 Verbrechenstatbestände. Das ist der Völkermord, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression, also eigentlich der Angriffskrieg als Verbrechen. Ich kann dafür jetzt mal ein paar Beispiele nennen, damit man eine ungefähre Vorstellung davon hat, in welche Richtung und in welche Hinsicht sich diese Verbrechen tatsächlich unterscheiden. Weil alle 4 Verbrechen sind tatsächlich Verbrechen, die internationale Gemeinschaft als Ganzes, so formuliert es die Präambel des römischen Statuts, also der Kernvertrag des Völkerstrafrechts, eben ausmacht. Für Völkermord ist eines der Beispiele, was man hier nennen kann, das Massaker von Srebrenica 1995. Das ausweisende Merkmal hierfür ist eben, dass eine ethnische, religiöse oder andere Gruppe als solche, also die Gruppe selbst, angegriffen und ausgelöscht werden soll. Das heißt also, hier handelt sich es um ein groß angelegtes Verbrechen, was eben in unterschiedlicher Art und Weise darauf angelegt ist, eben eine solche Gruppe tatsächlich zu vernichten. Das wäre ein Beispiel, was man in Srebrenica sehr deutlich sieht, eben in den unterschiedlichen ethnischen Konflikten, gerade in dem Fall als serbische Soldaten in diesen Ort einmarschieren und dann eben vor allem bosnische Männer und Jungen tatsächlich massenhaft erschießen und töten und das darauf gerichtet war, eben dass diese Gruppe nicht weiter existieren kann auf Dauer. Das heißt also, Völkermord bezieht sich immer auf die Gruppe als solche. Davon abgegrenzt sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu betrachten, die auch auf einen systematischen Angriff auf eine Gruppe oder auf Personen tatsächlich abzielen. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Unruhen, die es 2007, 2008 nach der Präsidentschaftswahl in Kenia gab. Dort gab es dann im Januar, Februar 2008 große Unruhen, in denen einzelne ethnische Gruppen zum Beispiel Checkpoints eingerichtet haben, um eben andere ethnische Zugehörigkeiten zu kontrollieren und dann eben auch anzugreifen. Das hat dazu geführt, dass in bestimmten Orten bestimmte Personen einfach vertrieben wurden. Es kam auch zu Vergewaltigungen, es kam aber auch eben einfach zu Brandschatzungen und ähnlichen Verbrechen. Und diese fanden in diesen zwei Monaten sehr ausgedehnt im ganz Kenia statt und waren damit eben ein begründeter systematischer Angriff, der aber nicht darauf ausgerichtet war, diese Gruppe, also die gegnerische Fraktion, die gegnerische politische Partei auszulöschen, sondern eben vor allem zu vertreiben. Das hat auch tatsächlich zu einer sehr hohen Anzahl von Binnenflüchtlingen in Kenia eben geführt und ist seitdem eben ein Verbrechen, was eben als Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Internationalen Strafgerichtshof dort verfolgt wird. Die Situation in der Ukraine, in der vielfach auch schon Völkermord oder eben andere Verbrechen genannt wird, zeichnet sich momentan eben vor allem durch die Vermutung aus, dass eben Kriegsverbrechen begangen werden, wofür die medialen Berichte sehr stark sprechen. Weil Kriegsverbrechen, und das ist jetzt hier die tragende Eigenschaft, sind eben als Teil eines Plans oder einer Politik gedacht. Das heißt also, wenn wir eben an das denken, was Putin ja sehr deutlich, also der russische Präsident, eben gegenüber der Ukraine in Stellung bringt, dass sie eben keine politische Unabhängigkeit haben, dass sie eben kein eigenständiges Volk sind, entsprechen all diese Verbrechen, die wir dort vermutlich sehen, eben einer Strategie, eben einer Politik, die darauf ausgerichtet ist, genau das eben zu verwirklichen. Das heißt also, vorsätzliche Tötung, Folter, unmenschliche Behandlung, vorsätzliche Verursachung großer Leiden, Zerstörung und Aneignung von Eigentum, Nötigung von Kriegsgefangenen, all das, was wir eben aus unterschiedlichen Quellen sehen, scheint alles darauf eben gerichtet zu sein, dass die russische Armee, der russische Präsident eben seine Pläne dort zu verwirklichen versucht und damit eben Teil einer ausgedehnten Strategie sind. Und das markiert eben im Besonderen Kriegsverbrechen.
Du hattest es in deiner Bemerkung angesprochen, entsprechend internationalen Recht sind Angriffskriege geächtet. Wie sieht das im Falle von Russland aus? Es ist ja ein klassischer Angriffskrieg, auch wenn zumindest nach Einschätzung sämtlicher internationalen Beobachter, auch wenn Russland hier eine andere Perspektive formuliert. Wie ist das aus der rechtlichen Perspektive zu betrachten?
Genau, also aus rechtlicher Perspektive war der Fall, dass es sich hier eben um ein Verbrechen der Aggression, um einen Angriffskrieg handelt, eigentlich seit dem ersten Moment klar und unstreitig. Das muss man sehr deutlich so herausstellen, weil auf russischer Seite eben gerade darauf beharrt wird, dass es sich hier um eine Art Spezialoperation oder sogar eben um eine Art humanitären Eingriff handeln würde. Das ist definitiv nicht so. Die UN-Charta sieht in Artikel 2, Abschnitt 4 eben ein Gewaltverbot vor. Das bedeutet, dass eben Angriffe, Konflikte gegen die politische Unabhängigkeit eines Staates untersagt und verboten sind. Das dehnt eigentlich eine viel längere vorausgehende völkerrechtliche Entwicklung aus, nämlich 1928 gab es den sogenannten Briand-Kellogg-Pakt. Der ist entstanden eben nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges zwischen dem französischen Außenminister Aristide Briand und dem US-amerikanischen Außenminister Kellogg, die darüber verhandelt haben, wie denn tatsächlich politische Streitigkeiten zwischen Staaten verhindert und dauerhaft vermieden werden können. Und das Ergebnis dieser Aushandlung ist dieser sogenannte Briand-Kellogg-Pakt, mit dem Krieg als Mittel der Streitbeilegung geächtet wird. Wir wissen natürlich auch, dass durch den Zweiten Weltkrieg und eben was im Zuge dessen passiert ist, diese Vereinbarung nicht eingehalten wurde, aber in der Charta der Vereinten Nationen war das der Lerneffekt, eben ein generelles Gewaltverbot auszusprechen, was nicht nur die Anwendung, sondern auch bereits die Androhung von Gewalt tatsächlich untersagt. Und das führt eben dazu, dass wir hier eigentlich sehr eindeutig davon ausgehen können, dass hier eben ein Verbrechen der Aggression oder, so wie man es damals in Nürnberg genannt hat, eben ein Verbrechen gegen den Frieden begangen wurde, was ich eine viel deutlichere und klarere Positionierung eigentlich finde, bei der man aber sehr deutlich sieht, hier wurde tatsächlich ein fundamentaler Bruch des Völkerrechts und auch eine fundamentale Norm des Völkerrechts, die sich als eine Friedensordnung versteht und darauf ausgerichtet eben ist, internationale Streitigkeiten eben nicht mehr konflikthaft, kriegerisch zu lösen.
Das ist das Recht, Jetzt vielleicht konkret zur Praxis, zur Umsetzung dieses Rechts, zur Frage der internationalen Gerichtsbarkeit. Wie kann man genau, und wie ist das jetzt im konkreten Fall auf Russland bezogen, gegen die Verursacher dieses Angriffskrieges rechtlich vorgehen?
Das ist, kann man sich bei dieser Frage vermutlich schon denken. Es ist eine unglaublich große Herausforderung, die sich in sehr vielen Fällen genauso stellt. Wie bekommt man den Zugriff auf diejenigen, die verantwortlich sind für eben diese Verbrechen? Und wir sprechen ja hier eben sowohl mit Kriegsverbrechen als auch mit allen anderen Verbrechen eben von solch ausgedehntem Maß an Tatbeständen, die eben die internationale Gemeinschaft als Ganze berühren und die dementsprechend auch ihren Wert und ihre Bedeutung haben als Kernverbrechen. Diese ideelle Seite der Normativität kommt eben genau da an ihre Grenzen, nämlich in der Gerichtsbarkeit. Es gibt seit der vertraglichen Vereinbarung 1998 beziehungsweise seit 2001 mit der Arbeitsaufnahme den Internationalen Strafgerichtshof, der genau diese vier Verbrechenstatbestände, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression, wobei das letztere später dazu kam, darüber urteilen darf. Das steht aber vor der Herausforderung und der Schwierigkeit, dass er eigentlich nur die Gerichtsbarkeit über diejenigen hat, die dem Vertrag auch zugestimmt haben, also die sogenannten Vertragsstaaten. Das sind aktuell über 125 und dazu zählt eben Russland nicht, womit da schon die Gerichtsbarkeit eingeschränkt ist. Aber auch die Ukraine ist zum Beispiel kein Vertragsstaat des römischen Statuts. Dafür gibt es aber eine gewisse Einschränkung, denn Staaten können auch ohne Vertragsstaat zu sein die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs anerkennen. Und dadurch ist es jetzt in diesem Fall zum Beispiel möglich, dass der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen und Verfahren aufnehmen kann. Das ist quasi der eine Fall und der auch hauptsächlich diese Ermittlungen durchführen wird und halt auch hauptsächlich eben dafür verantwortlich ist, dass diese Verbrechen strafrechtlich verfolgt werden. Daneben gibt es dann eben auch nationale Einrichtungen. Eben die Ukraine selbst hat schon bereits über 5000 Verfahren, wenn ich die letzte Mitteilung richtig mitbekommen habe, aufgenommen. Das heißt also, da finden auch eigene Aktivitäten statt, die sich aber eben alle auf diesen ideellen Grundsatz, eben auf diesen völkerrechtlichen Vertrag beziehen und danach jetzt Ermittlungen aufnehmen. Vorgestern hat die ehemalige Bundesjustizministerin Frau Leutheusser-Schnattenberger mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum beim Generalbundesstaatsanwalt eine Anzeige erstattet und damit eben auch für die Aufnahme von Ermittlungen gebeten. Das heißt, diese normative Grundlage des Rechts, die wir haben, greift dazu eben eine universelle Geltung auf diesem Planeten und eben auf der ganzen Welt zu haben. Aber es steht vor der Herausforderung, wie kann denn diese Gerichtsbarkeit umgesetzt werden? Und da stellt sich am Ende die sehr praktische Frage, selbst wenn der Internationale Strafgerichtshof, die ukrainischen Behörden und auch Deutschland agieren und andere Staaten folgen dem auch, wie am Ende halt der Zugriff tatsächlich auf Präsident Putin und eben auf andere konkrete Soldaten, einzelne Befehlshaber erfolgen kann, ist eine der größten Herausforderungen, die halt leider, und so muss man es auch ehrlich formulieren, ungelöst ist.
Internationales Recht setzt die Anerkennung voraus der Staaten. Wie sieht es mit der Anerkennung Russlands internationalen Rechts aus?
Das ist auch eine der schwierigen Positionen, weil Russland gerade teilweise eben eine sehr eigene Interpretation anlegt, damit eben eine eigene Vergleichbarkeit schaffen möchte, eben zur Rechtsanwendung, wie sie eben aus seiner Sicht der Westen eben vormacht, aus seiner Sicht. Ein Beispiel, das eben in dieser Diskussion häufig von der russischen Seite aufgenommen wird, ist der Kosovo. Also 1998/99, als die NATO im Kosovo intervenierte, rechtfertigte sie diese Intervention eben aus humanitären Erwägungen, aus humanitären Gründen. Allerdings hatte der Sicherheitsrat für diese Intervention eben keine Resolution verabschiedet und damit eben keine vollständige legitimatorische Grundlage gegeben. Das heißt, diese humanitäre Intervention der NATO fand auf eigenem Antrieb eben statt und rechtfertigte sich aus Prinzipien, die dem Völkerrecht natürlich sehr nahe liegen, aber eben nicht konkret in den entsprechenden vorgesehenen Verfahren legitimiert war. Es ist für die russische Seite immer der Ausgangspunkt, eigene Intervention auch als humanitär zu rechtfertigen und dadurch eben die Bedeutung rechtlicher Normen im Völkerrecht eben auszudehnen und eben für die eigene Interpretation und für die eigene Darstellung eben nutzbar zu machen. Einer der anderen bekannten Fälle, eben wo Russland das eben genauso vorgemacht hat, ist eben Georgien 2008. In Ossetien und Abchasien wurden eben pro-russische Einheiten und auch eben eine pro-russische politische Parteien und Sympathisanten unterstützt, sich von Georgien zu lösen. Und dies wurde dann eben als Georgien mit eigenen Sicherheitsmitteln und auch mit militärischen Mitteln eben Ordnung wiederherstellen wollte. In diesen Regionen hat Russland dies als Ausgangspunkt genutzt, eben humanitär aus seiner Sicht zu intervenieren und damit eben eine Rechtfertigung für diese Eingriffe zu liefern. Was natürlich dann eben auch auf keiner Grundlage stattgefunden hat, aber sich versucht, eine Art Prinzip zu nutzen zu machen, mit dem man eben eigenes militärisches Vorgehen rechtfertigen kann. Das gilt auch und das, so kann man es eben weiterführen und dadurch sieht man eben eine bestimmte Art russischen Umgangs mit dem Völkerrecht, gilt auch für die Krim und ihre Annexion, genauso eben wie für die Region im Donbass. Das heißt also, 2014 war die Situation eine relativ ähnliche, in dem dann eben die Bevölkerung, die in Luhansk und Donetsk vorhanden war, genauso wie eben in der Krim, dazu animiert wurde, eben die wurde dahingehend halt unterstützt, beziehungsweise mit eigenen Einheiten hat man eben die Separation, die Loslösung dieser Region halt unterstützt und das eben mit lokalen pro-russischen Einheiten beziehungsweise Unterstützern.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Fact-Finding und vielleicht eine Zweiteilung haben. Auf der einen Seite, wie läuft dieses Fact-Finding ab in Bezug auf die Ukraine und welchen Sachstand haben wir im Moment in Bezug auf die Kriegsverbrechen?
Genau, also Fact-Finding oder im Deutschen das umständliche Wort dafür ist dann Tatsachenfeststellung oder Tatsachenfeststellungsverfahren. Bezieht sich eben darauf, einen allgemeinen Hergang festzulegen. Und das ist gerade in den internationalen Beziehungen eine der großen Herausforderungen. Ich kann da nochmal kurz ein anderes Beispiel für geben, womit wir uns dann auf die Ukraine hinarbeiten. Wenn wir uns den Völkermord zum Beispiel in Ruanda ansehen, der gerade eben zwischen den beiden ethnischen Gruppierungen der Hutu und der Tutsi passiert ist. Also die Hutu haben seit April 1994 eben dann ein Völkermord, so ist es dann am Ende festgestellt, gegen die Tutsi, also die Minderheit, begangen. Und im Zuge dieses Konfliktes entstehen natürlich große Unsicherheiten darüber, wie dieser Konflikt und wie dieses Hergang eines Völkermords oder eines Kriegsverbrechens denn tatsächlich zustande gekommen ist. Wer hat tatsächlich was denn getan? Wodurch wurde dieser Konflikt angefacht? Welche Ursachen liegen denn dahinter? Das heißt also, Fact-Finding, die Feststellung dessen, welcher Sachverhalt, wie überhaupt die Ereignisse aufeinander gefolgt sind, wer wofür verantwortlich ist, wer welche Handlungen getan hat, sind ein wesentlicher Punkt, um festzustellen, um einen Konflikt zu lösen. Das heißt, dadurch, dass sich beide Seiten in diesem Fall eben durch internationale Organisationen wie den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, durch die lokalen Gerichtshöfe auf eine gemeinsame Fact-Finding, also eine Tatsachenfeststellung einigen und sich darauf einlassen, können sie eben eine Geschichte quasi schreiben dieses Vorgangs, der die Verantwortlichkeiten offen, ehrlich, aber eben dann auch befriedet feststellt. Das heißt also, Fact-Finding ist ein ganz großer Punkt und dient eben auch in den internationalen Beziehungen dazu, eben auch zwischenstaatliche Konflikte beizulegen. Ein anderes Beispiel hierfür wäre dann, und dafür kann man tatsächlich ein bisschen weiter in die Geschichte herausgehen, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts im russisch-japanischen Krieg hat eine russische Flotte eben britische Fischer attackiert. Die britischen Fischer waren natürlich nicht in diesem russisch-japanischen Krieg beteiligt. Das hat aber zu einem internationalen Konflikt eben zwischen Russland und Großbritannien geführt, für dessen Beilegung dann eben Fact-Finding benutzt wurde. Das heißt, auf Anraten Frankreichs wurde eine Fact-Finding-Kommission, eine Tatsachenfeststellungskommission berufen, die dafür gesorgt hat, den Hergang dieses Ereignisses, dieses Angriffs festzustellen und auch dann am Ende dazu geführt hat, dass eine friedliche Beilegung dieses Konfliktes möglich war, in dem dann eben Reparationszahlungen seitens Russlands an Großbritannien schließlich geleistet wurden. Das heißt also, Fact-Finding und das sehen wir jetzt eben auch in diesem großen medialen Kriegen, der halt jetzt gerade ja in der Ukraine stattfindet. Und damit kommen wir auf den zweiten Teil der Frage zu. Unglaublich relevant ist dadurch, dass eben so viele unterschiedliche Darstellen, so viele Dementierungen, aber auch so viele Fake News und Fake Geschichten halt propagiert werden, ist es unglaublich schwierig festzustellen, was passiert denn jetzt tatsächlich und auch im Eigentlichen. Ein Beispiel hierfür ist der Geist von Kiew. Das ist eine Propagandageschichte jetzt tatsächlich der Ukraine, in dem einem ukrainischen Piloten zugeschrieben wurde, der wurde auch tatsächlich erfunden, eben 10 russische Flugzeuge abgeschossen zu haben, was dann in der nachträglichen Tatsachenfeststellung sich herausgestellt hat, gar nicht möglich ist mit den entsprechenden Mitteln, die die ukrainischen Streitkräfte da eben zu vorhanden haben. Aber es war eben ein Mittel für die ukrainische, für das Verteidigungsministerium, eben die Moral der Truppen hochzuhalten. Das heißt also, solche Propagandanachrichten, solche Fake-Geschichten haben eben auch den Zweck, manchmal sehr positive Sachen eben hervorzurufen, wie Moral hervorzuheben. Aber seitens der russischen Truppen sehen wir halt auch vielfach, dass eben tatsächlich Erfolge dargestellt werden, die eigentlich gar nicht vorhanden sind und damit eben genau das Gleiche auf der russischen Seite eben machen. Und jetzt hier an den Fällen, die wir jetzt in Butscha oder in Mariupol eben sehen, da werden dann Bilder von zerstörten Krankenhäusern, von Zivilisten, die auf Tragen fortgetragen werden und seitens der russischen Medien dann oder des Staates dann dementiert werden. Das dient eben aber auch nicht nur dazu, zu dementieren, sondern es werden ja auch ganz viele andere Geschichten, die eben mehr Verwirrung stiften sollen und damit eben so ein Fact-Finding und eine Wahrheitsfeststellung im Nachhinein verunmöglichen sollen. Das heißt also, am Ende soll dieser Zugang eben zu Gerichten ausgeschlossen werden, dadurch, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was wirklich passiert ist, weil so viele Informationen, so viele Darstellungen im Raum sind, die es gar nicht mehr erlauben, überhaupt zu sagen, was denn jetzt tatsächlich die Tatsache ist. Was ist denn hier die tatsächliche Geschichte, die passiert und abgelaufen ist?
Fact-Finding beschreibst du ja einerseits als Verfahren, um Konflikte zu bearbeiten, und zum anderen als konkrete Praxis der Ermittlungsarbeit, so würde ich das jetzt mal formulieren. Welche Chancen siehst du zum einen für die konkrete Ermittlungsarbeit in Bezug auf die Kriegsverbrechen in der Ukraine, im Ukraine-Krieg? Und welche Chancen und Möglichkeiten oder auch Schwierigkeiten siehst du in Bezug auf ein Fact-Finding-Verfahren? Und wann sind die besten Möglichkeiten für dieses Verfahren?
Ja, also dieses Verfahren, das geht eigentlich jetzt schon los. Also wir kennen ja Berichte zum Beispiel von Human Rights Watch, Amnesty International, auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag beginnt mit der Arbeit, das amerikanische Kriegsministerium arbeitet bereits daran und so weiter. Also viele unterschiedliche Institutionen fangen eigentlich schon jetzt mit dem Fact-Finding an und versuchen eben Beweise, Zeugenaussagen, Bilder auszuwerten und eben festzustellen, was denn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt passiert ist. Denn je mehr Zeit vergeht, also je später man halt versucht zu rekonstruieren, was denn tatsächlich passiert ist, desto schwieriger wird es am Ende aus, weil eben dadurch, dass der zeitliche Abstand eben wächst und dadurch, dass leider die kriegerische Situation derzeit nicht beendet ist, entsteht halt immer nur noch mehr Unsicherheit, nur noch mehr Unordnung und eben dadurch ist es schwer im Nachhinein dann Beweise und auch eben juristisch belastbare Beweise halt festzustellen. Das, was wir in den Medien sehen und ja so eindeutig wirkt, ist ja eben etwas, was eben noch nicht juristisch belastbar gilt, sondern all diese Bilder, all diese Aussagen müssen eben alle noch einmal aufgenommen und dann eben zu einem vollständigen Zusammenhang eben zusammengesetzt werden. Das ist dann ein sehr langwieriger Prozess, der eben jetzt schon beginnen muss, weil je später er beginnt, desto schwieriger wird es, dass er tatsächlich beginnen kann. Aber er steht natürlich gleichzeitig eben vor der großen Herausforderung, dass eben der Konflikt noch läuft, dass eben der bewaffnete Konflikt aktiv ist und es eben erschwert, dass Ermittler vor Ort sind und feststellen können, was eben passiert ist. Jetzt gerade dadurch, dass die russischen Truppen zum Beispiel eben aus dem Norden der Ukraine abgezogen sind, sich zurückgezogen haben, ergibt sich da jetzt eben die Möglichkeit, dass man in Butscha und in anderen Vororten jetzt eben Ermittlungen und eben genau diese Beweise erheben kann, was ja auch schon passiert. Deshalb reagieren darauf eben die Medien und öffnen quasi den Zugang auch dazu. Und der wird jetzt auch in der nächsten Zeit eben von weiteren Ermittlern genutzt werden, um eben aktiv jetzt schon die Beweise zu erheben, weil je länger die Zeit eben voranschreitet, desto schwieriger wird es eben genau das wieder festzustellen, was passiert ist.
Welche Ermittler sind konkret vor Ort und woher kommen diese Ermittler?
Das sind in der Regel sehr unterschiedliche Personen, die sehr, also international zusammengesetzt sind. Zum Beispiel haben die Vereinten Nationen eine eigene Untersuchungskommission eingesetzt, um genau eben festzustellen und eben auch ein eigenes Fact-Finding eben zu betreiben. Da sitzt zum Beispiel ein Norweger, sitzt dieser Kommission vor. Und dann gibt es noch zwei weitere Personen, die eben auch ganz unterschiedlichen Staaten angehören. Das heißt also, hier stellt man eben Internationalität fest und hier gibt es dann die Experten, die halt auch dafür tatsächlich fähig sind, das festzustellen und eben auch biografisch darauf ausgelegt sind.
Vielleicht nochmal zur Rolle Russlands für diesen Prozess. Wir beobachten, du hast das genannt, Fake News, wir beobachten in den Medien, wir beobachten Desinformationskampagnen. Wie können die Ermittler konkret vor Ort tatsächlich in einer Situation, die unübersichtlich ist, und Kriegssituationen sind sehr unübersichtlich, wie kann man dort tatsächlich arbeiten? Wie kann man ermitteln? Weil das sind ja kriminalistische Methoden, die da zum Teil angewandt werden müssen. Was bedeutet das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das bedeutet vor allem, weil internationale Organisationen, also der Internationale Strafgerichtshof, keine Polizei hat, dass er eben darauf angewiesen ist, dass zum Beispiel ukrainische Behörden und Polizeimittel, das Interpol, dass aber auch eben die Fachexperten aus der UN-Kommission, die ich gerade genannt hatte, dass die eben vor Ort tatsächlich anreisen und eben dann mit den kriminalistischen Methoden eben Beweise erheben. Das bedeutet eben ganz konkret mit Zeugen sprechen. Das bedeutet tatsächlich eben auch bildhaft und in anderer Weise eben aufzunehmen, wie die Situation vor Ort aussieht. Und das bedeutet eben tatsächlich ganz einfache Polizeiarbeit, die aber dann die entsprechenden Organisationen dann eben ausführen müssen. Das heißt also, jetzt kommt es darauf an, ob tatsächlich diese Ermittler dann auch tatsächlich vor Ort sein können.
Noch eine abstrakte Frage, die jetzt das Thema ein bisschen auf die Makroperspektive, also auf die Überperspektive hebt. Die Frage, was können eigentlich Akteure wie Deutschland, die EU dazu beitragen, zur rechtlichen Aufarbeitung, das Verfahren stattfinden, das untersucht wird, aber auch politisch unterstützen?
Tatsächlich haben die Europäische Union und auch viele europäische Staaten schon einen großen Beitrag dazu geleistet, indem sie die aktuelle Situation in der Ukraine an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen haben. Der Gerichtshof kann entweder selber Verfahren aufnehmen oder eben andere Staaten müssen eine vorliegende Situation an diesen Gerichtshof überweisen. Und dadurch, dass das jetzt über 39 Staaten getan haben, ist das ein so eindeutiges Statement, eine so eindeutige Positionierung, vor allem europäischer Staaten, dass Ermittlungen stattfinden müssen und auch sollen. Das heißt also, hier ist schon mal die Positionierung dieser Staaten sehr eindeutig und sehr wichtig dafür eben, dass diese Ermittlungen auch unterstützt werden mit jeden möglichen Mitteln. Dazu dann also zum Beispiel Deutschland, die jetzt auch eben selber und eigene Verfahren eben anstrengen, so wie ich es vorhin erwähnt habe, über die ehemalige Bundesjustizministerin und den ehemaligen Bundesinnenminister, die eben beim Generalbundesstaatsanwalt die Anzeige gestellt haben. Das heißt also, hier fängt jetzt eben der Generalbundesstaatsanwalt, weist Polizei und ähnliches an, eben tatsächlich Beweise zu ermitteln. Und das bedeutet eben auch tatsächlich ganz schlicht und einfach das Internet zu durchforsten, nach Bildern, nach Aussagen, nach Aufnahmen, die gemacht wurden, weil wir leben eben in einem medialen Zeitalter, in dem Handyvideos und ähnliches halt auch als Beweise eben zur Verfügung gestellt werden. Und hier kommt es eben in dieser großen Datenflut darauf an, dass viele unterschiedliche Stellen, so wie Deutschland das auch sehr vorbildlich zum Beispiel in Prozessen gegen Terroristen in Syrien eben gemacht hat, aus dem syrischen Bürgerkrieg hinaus, wo wir eben schon Verfahren haben, die auf völkerstrafrechtlichen Tatbeständen beruhen, eben vorgemacht hat. Und dass genau eben solche Sortierungen dieser großen Datenflut eben zum Beispiel durch Deutschland, das britische Verteidigungsministerium ist auch vorne mit dabei, geleistet werden und die es dann ermöglichen, eben auch eine Übersicht über diese Datenflut zu erreichen. Das ist also eine der großen, quasi sehr praktischen Maßnahmen, die eben einzelne Staaten in ihrer Justizwesen zur Seite stellen. Dann ist eben die andere Sache, die eben politisch sehr relevant ist, auch eben der weiterhin bekundete Wille dazu, auch solche Verbrechen eben zu verfolgen. Das ist gerade dann relevant, wenn es eben jetzt eben dauerhaft ja auch weiterhin darum geht, diesen Konflikt eben zu Ende zu bringen und eben an den diplomatischen Tisch zurückzukehren. Dann stellt sich automatisch die Frage, wie geht man dann eben mit so jemandem wie einem russischen Präsidenten Putin dann eben um? ist der politische Wille dann dazu da, ihn tatsächlich dann in Den Haag anzuklagen? Oder werden hier eben dann bestimmte Ausnahmen gefordert, gewünscht, auch gegen eben hochrangige Mitglieder der russischen Regierung? Das heißt, also, hier hängt das ganz stark vom politischen Willen der Europäischen Union und damit eben auch Deutschlands als Mitglied davon ab, wen man am Ende denn tatsächlich strafrechtlich verfolgen und zur Rechenschaft bringen möchte.
Das führt mich zu einem Ausblick, zu zwei, drei Fragen, die eher die Perspektive auf die Weltordnung, auf die internationale Ordnung. Der Krieg in der Ukraine ist sicherlich eine Zäsur, zumindest in Europa. Und die Frage, was bedeutet das konkret für die internationale Ordnung? Was bedeutet das aber auch für Deutschland als Akteur?
Der tatsächliche Angriffskrieg, den wir hier in Europa erleben, ist insofern eine Zäsur, als dass wir jetzt ein Mitglied des Sicherheitsrats, also eines der Vereinten Nationen haben, also ein Gründungsmitglied dieser internationalen Ordnung, das offensiv gegen die fundamentalen Grundsätze verstößt, die sie eigentlich befürwortet und die sie eigentlich ins Leben gehoben und geschafft haben. Das ist ein fundamentaler Bruch, den muss man anerkennen und der sehr schwer zu heilen ist. Weil das wirft eben die Frage danach auf, wie kann es tatsächlich hiernach weitergehen? Und dementsprechend sind halt mehrere Szenarien möglich, eben dass eine stärkere Reorientierung an das Völkerrecht und an eben an diese Friedensordnung stattfindet. Das, was wir ja eigentlich global sehen und sehr stark eingefordert wird, eben über wöchentliche Demonstrationen, zu denen hunderttausende Menschen erscheinen, durch die Solidarität und Hilfeleistung, die wir in Deutschland hier zum Beispiel sehr überall sehen können. Das heißt also, das sind ja alles Anzeichen dafür, dass eben dieser Völkerrechtsbruch, dieser gravierende, nicht akzeptiert wird und dass hier eben eine Reorientierung scheinbar stattfinden könnte, eben sich sehr streng und sehr strikt an eben das Völkerrecht zukünftig zu halten. Das muss aber leider nicht so sein, sondern eine Alternative dazu wäre eben auch, dass wir jetzt in einer viel multilateraleren Welt leben, in der es dann die NATO gibt, in der es dann Russland gibt, in der es China gibt und die alle nach ihren eigenen Interessen agieren. Dafür haben wir auch verschiedene Anzeichen. China, die im südchinesischen Raum eben eigene Machtansprüche anmelden, die auch zu Konflikten zum Beispiel mit Australien führen, für die aber Deutschland ja auch schon ein Bewusstsein zeigt, indem die Fregatte Bayern für einige Zeit dort unterwegs war, um eben zu versichern, dass die internationale Ordnung eigentlich aufrechterhalten werden soll, dass es hier bestimmte Vorstellungen von Ordnung tatsächlich gibt. Insofern gibt es verschiedene Varianten von einem großen Multilateralismus zu einer Reorientierung, aber die dritte Alternative ist natürlich auch ein Niedergang des Völkerrechts und eben ein Niedergang dieser Ordnung, die uns eben wieder völlig zurück in die Politik und eben in diese Machtentscheidung treiben würde, wo wir jetzt noch die Möglichkeit hätten, wieder auf Prozeduren, Verfahren und eben auf Schlichtung internationaler Konflikte zurückzukommen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das ein Plädoyer für eine stärkere Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und nicht für ein Aufgeben dieser Verrechtlichungstendenzen, die wir kennen und die wir vielleicht auch schätzen gelernt haben. Trotzdem noch einmal zurück auf die Bundeswehr. Welche Folgen haben genau diese Dinge für die Bundeswehr? Was heißt das auch für die Einsätze der Bundeswehr? Was erwarten wir da? Was kann sich da auch verändern?
Ja, bei der Bundeswehr sehen wir jetzt natürlich eine große Reorientierung an die Landes- und Bündnisverteidigung, die ja gerade jetzt nach dem großen beendeten Afghanistan-Einsatz und dem Krieg in der Ukraine natürlich ansteht, angekündigt ist. In diesem Zug stehen natürlich dann Vollausrüstung bis 2025, wie sie jetzt noch einmal angekündigt ist. Also eine sehr starke Orientierung an dieses Bild der Landes- und Bündnisverteidigung. Gleichzeitig sehen wir ja aber auch, oder beziehungsweise haben wir ja auch noch Einsätze in Mali, im Südsudan, in ganz vielen verschiedenen Orten, also sehr viele kleine Auslandseinsätze, sehr diverse Auslandseinsätze, die natürlich jetzt vor der Frage stehen, geht es tatsächlich damit weiter oder wie geht es jetzt vielmehr darum, Handlungssicherheit zu schaffen für die Soldaten ganz konkret vor Ort, aber auch eben im Sinne der Sicherheitspolitik, wir konzentrieren uns jetzt auf Landesbündnisverteidigung und vermeiden solche Situationen, wie sie in Afghanistan zum Beispiel erlebt wurde, auch an anderen Auslandseinsätzen, in dem auch rechtliche Unsicherheit gerade ja ein großer Faktor war. Was ist eigentlich konkret erlaubt vor Ort? Wie dürfen Soldaten sich im Einzelnen verhalten? Da sind natürlich immer auch solche Situationen mit Unsicherheiten, mit bestimmten Grauzonen behaftet, in die man sich automatisch begibt, weil es sehr unübersichtliche Situationen eben von auch ja humanitär geprägten Einsätzen sind, die ja unterstützen, helfen sollen, bei denen sich ja nie klar sagen lässt, hier ist der Gegner und hier ist die Bevölkerung, der wir ja eigentlich helfen sollen. Das heißt, diese Frage eben dieser Unsicherheit könnte zum Beispiel dazu führen, dass eben auf viel mehr Handlungssicherheit gesetzt wird und dementsprechend jetzt die Landes- und Bündnisverteidigung der Punkt ist, wo man sich aus solchen Einsätzen womöglich zurückzieht und dadurch eben quasi den klaren Gegner Russland jetzt wieder in den Blick nehmen könnte. Das ist eine Möglichkeit, genauso wäre es aber auch möglich, dass eben weiterhin, gerade wenn man die Idee eben voranschiebt, dass man sich an das Völkerrecht weiter orientiert, eben an humanitären Prinzipien, dass die solche diversen, verschiedenen Auslandseinsätze über Beobachtung, über Evakuierungsmission, Unterstützungsleistung und so weiter weiterhin betrieben werden, um eben anzuzeigen, dass es eben eine Weltgemeinschaft ist, die auf einer gemeinsamen Ordnung beruht und eben, dass man diese Werte eben auch verantwortungsbewusst eben präsentiert und propagiert. Das sind also zwei Möglichkeiten und Wege und in dieser Hinsicht ist noch keine klare Entscheidung gefallen, sondern das sind jetzt Möglichkeiten, die sich dann erst in der Zukunft tatsächlich realisieren werden und dann auch vor allem politische Entscheidungsträger gefragt sind und eben auch entscheiden müssen.
Ja, ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Henning. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie munter.